Wir wissen, dass gerade bei Brustschmerzen das Wort Schmerz ist schon an sich etwas schwierig, ob wir jetzt von Brustenge, von einem brennenden, von einem stechenden Gefühl sprechen. Das kann unterschiedlich sein und die Erfahrung zeigt, dass Frauen das anders schildern. Wir sind als Ärzte einfach so geschult worden, dass wir ein Symptom haben, das wir in eine Box packen und je nachdem, welches Symptom die Frau gerade als erstes schildert, landet sie dann halt in der entsprechenden Abteilung. Wir wissen, dass wenn man einmal einen Patienten falsch eintaktet, ist es unglaublich schwer, den wieder aus dieser Schleife rauszuholen.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Heute räumen wir mit einem hartnäckigen Vorurteil auf, nämlich, dass Herzerkrankungen vor allem Männersache sind. Tatsächlich sind nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland auch bei Frauen die häufigste Todesursache. Und Frauen sterben nach einem Herzinfarkt sogar häufiger als Männer. Das liegt an biologischen Unterschieden, aber auch an blinden Flecken in Medizin und Forschung. Das soll sich ändern und ganz aktiv arbeitet darin meine heutige Gesprächspartnerin, Dr. Lena Marie Segers. Sie ist Kardiologin und Leiterin des Women's Heart Health Center in Frankfurt. Das ist das erste universitäre Frauenherzzentrum in Deutschland. Mit ihr werfe ich einen Blick darauf, warum geschlechtersensible Medizin ein so wichtiges Zukunftsthema ist. Und in dieser Folge erfahren Sie dann unter anderem, was die moderne Forschung über geschlechtsspezifische Unterschiede bei Herzkrankheiten herausgefunden hat, warum wir gerade spezialisierte Frauenherzzentren brauchen und wie Hormone, besonders in Schwangerschaft und Wechseljahren, das Herz beeinflussen. Und wir sprechen auch darüber, wie Herzmedizin inklusiver werden kann. Und damit ein herzliches Hallo, Frau Dr. Segers. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Herzlichen Dank, hallo.
Frau Dr. Segers, wenn jetzt eine Patientin zu Ihnen ins Frauenherzzentrum nach Frankfurt an die Uniklinik kommt, was findet sie denn dort vor, was in einer normalen kardiologischen Abteilung vielleicht eher mal zu kurz kommt?
Wir erstellen in unserer Frauenherzambulanz erstmal ein genaues individuelles Risikoprofil. Und das heißt, dass man neben den traditionellen Risikofaktoren, die auch bei Frauen anders gewichtet sein können, sogenannte geschlechtsspezifische Risikofaktoren abfragen. Dazu gehören bei der jungen Frau zum Beispiel Hormonstörungen, dass man nach Zyklusstörungen fragt und dann später bei der Frau, ob sie weiterhin noch prämenopausal ist oder ob die Wechseljahre bereits schon eingesetzt haben, wann sie eingesetzt haben, weil das ein wichtiger Faktor für uns ist, um dann das Risiko letztendlich abschätzen zu können. Weiter wichtiger Punkt ist, dass man nach Schwangerschaften und Geburten fragt. Einfach eine gynäkologische Anamnese, die gehört mit dazu. Und da nehmen wir uns gezielt für Zeit, erstmal dieses Risikoprofil zu erstellen.
Also nochmal viel genauer oder intensiver, als es vielleicht sonst an einem anderen Zentrum der Fall wäre. Und Sie haben auch einmal gesagt, dass Frauen vielleicht auch zu sehr an Schwankungen im Wohlbefinden gewöhnt sind, also Symptome vielleicht auch eher ignorieren oder aushalten. Ist das dann wirklich auch die größte Gefahr für unser Herz?
Genau, also das ist ein weiter wichtiger Punkt, wenn wir dann das Risikoprofil erstellt haben, dass wir dann genau einmal nach den Symptomen fragen. Wir wissen, dass Frauen und Männer anders kommunizieren und Frauen auch Beschwerden anders schildern. Wir wissen, dass gerade bei Brustschmerzen das Wort Schmerz ist schon an sich etwas schwierig, ob wir jetzt von Brustenge, von einem brennenden, von einem stechenden Gefühl sprechen. Das kann unterschiedlich sein und die Erfahrung zeigt, dass Frauen das anders schildern, ohne dass man jetzt gleich sagen kann, das ist Angina pectoris, also das ist jetzt klar vom Herzen oder nicht. Und da muss man sich etwas Zeit für nehmen, einfach weil wir als Frauen schon die Brust als Organ davor haben und da sind wir zyklusbedingt einfach, ich sag mal, Schwankungen unterworfen, dass sich das in dem Bereich durchaus mal anders anfühlen kann, je nachdem, wie der Hormonspiegel gerade war. Das ist dann nach, ich sag mal, 40 Zyklusjahren oder noch mehr nicht unbedingt einfach auf einmal zu sagen, man sollte das immer ignorieren, um arbeitsfähig zu sein. Und jetzt dann nach der Menopause, wo das Risiko dann doch erheblich ansteigt, soll man auf einmal jegliches thorakale Druckgefühl ernst nehmen.
Ja, kann ich mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach. So, wenn man gewohnt ist, einmal im Monat zieht und drückt es und man fühlt sich nicht gut und jetzt auf einmal könnte es das Herz sein, kommt man vielleicht auch nicht sofort drauf. Und wenn es jetzt um ganz konkrete kardiologische Krankheitsbilder geht oder Symptome, was sehen Sie denn bei Ihrer täglichen Arbeit besonders häufig, was bei den Frauen vielleicht vorher übersehen oder unterschätzt wurde?
Ganz wichtig ist tatsächlich die koronare Herzerkrankung. Also der Herzinfarkt, Sie haben das vorhin schon richtig gesagt, ist die häufigste Todesursache bei Männern und bei Frauen. Und Frauen haben eben aktuell noch ein schlechteres Outcome. Und da müssen wir ein bisschen Ursachenforschung betreiben, warum das eigentlich so ist, weil wir auf der anderen Seite interessante Unterschiede da sehen. Insbesondere, dass es weniger Engstellen an den Herzkranzgefäßen gibt. Wir haben also beim Herzinfarkt häufiger dieses wie soll man es nennen, ein Syndrom, das Syndrom Minocca, also der Myokardinfarkt ohne Obstruktion an den Herzkranzgefäßen, der uns für gewisse Herausforderungen stellt, weil es eben doch ein Syndrom bleibt, weil er so viele unterschiedliche Ursachen hat. Es fällt nicht alles in den Bereich der KHK, sondern es ist erstmal eine Beschreibung von Laborwerten plus Anatomie, wo man dann weiter abklären muss. Tatsächlich ist aber selbst dann die anderen Ursachen ausgeschlossen hat, wie zum Beispiel, weiß nicht, eine Myokarditis oder so, dass das nur nachahmt, dann muss man sagen, dass unterm Strich interessanterweise bei der Frau die nicht stenosierende KHK mehr Beschwerden macht und entsprechend dann aber trotzdem anders behandelt werden muss. Mhm. Und das wird häufig noch unterlassen.
Das heißt, man sucht nach dem, was man so kennt, typisch für den Herzinfarkt und findet es bei der Frau nicht und ja, denkt vielleicht, es muss eine andere Ursache haben, aber es ist dann diese Sonderform, die sich dahinter verbirgt, diese Minocca.
Ganz genau, das gilt für den Herzinfarkt. Nun sehe ich natürlich in der Ambulanz häufiger Patienten mit sogenannter stabiler KHK, also die Brustbeschwerden, Brustschmerzen haben, wo wir dann eher ja von Inoka oder Anoka sprechen, also Angina pectoris ohne Obstruktion an den Herzkranzgefäßen oder eben Ischämie, also eine Sauerstoffunterversorgung, die man zum Beispiel im Belastungs-EKG, von dem wir früher häufig gesagt haben, das ist falsch positiv bei den Frauen. Also wir haben da eigentlich was gesehen, aber dann später eben in der Corona-Angiografie nichts gesehen, wo wir das sicherlich heutzutage anders einordnen, weil man sagt, da ist eben doch eine Ischämie da, da ist doch Sauerstoffunterversorgung vorhanden und die Patientin hat Beschwerden, das passt beides zusammen. Nur unser Bild in unserem Kopf, dass es eben eine Obstruktion auch im Herzkatheter gibt, dass wir schnell einen Stent implantieren wollen, das ist eben nicht da. Und das ist dann herausfordernd, das auch vernünftig zu diagnostizieren und dann auch die Patienten individuell mit Medikamenten gut einzustellen und ihnen das so auch zu erklären.
Und das ist ja dann schon doch deutlich häufiger bei Frauen als bei Männern anzutreffen. Also nicht nur mal so ganz.
Genau, Frauen sind mehr als doppelt so oft betroffen.
Der Besserwisser.
Minocca oder was? Oder? Warum Frauen häufiger am Herzinfarkt sterben. Die Herzinfarktsterblichkeit ist in den letzten Jahrzehnten in Deutschland kontinuierlich gesunken. Dieser Trend ist allerdings bei Frauen weniger ausgeprägt. Und dass ihre Herzinfarktsterblichkeit insgesamt höher ist als bei Männern, das wird unter anderem auf eine spätere Vorstellung im Krankenhaus, das meist höhere Alter beim Infarkt mit dann auch mehr kardiovaskulären Risikofaktoren, und den geringeren Einsatz medikamentöser und interventioneller Therapien im Krankenhaus zurückgeführt. Häufig wird bei Frauen außerdem eine untypische Herzinfarktform übersehen, der Minocca, ein Myokardinfarkt mit nicht obstruktiven Koronararterien. Mit diesem Akronym Minocca labelt man also Infarkte, bei denen das Herzmuskelgewebe zwar durch eine akute Minderdurchblutung mit Sauerstoffmangel, die sogenannte Ischämie, geschädigt wird. Es lassen sich mit den üblichen bildgebenden Verfahren dann aber keine typischen Gefäßablagerungen und Verengungen, medizinisch Obstruktionen, nachweisen. Diese Herzinfarktform ist bei 6-15% der Frauen, aber nur bei 3-4% der Männer zu finden. Und ja, unterschätzt werden natürlich auch gerne andere Risikofaktoren fürs Herz, die zunächst auch gar nicht mal kardiologisch klingen. Da ist die Präeklampsie zu nennen, also landläufig oft als Schwangerschaftsvergiftung bezeichnet. Wir haben eine frühe Menopause, Fehlgeburten oder auch sogar eine Brustkrebstherapie. Wie oft erleben Sie denn, dass dann zum Beispiel Frauen, die zu Ihnen kommen, aus allen Wolken fallen, wenn Sie ihnen erklären, welcher Zusammenhang eigentlich da besteht, dass sie jetzt auf einmal herzkrank sind?
Also tatsächlich ist das etwas, was in Deutschland leider noch nicht routinemäßig abgefragt wird. Und gerade die Präeklampsie stellt ein Problem dar, weil nach der Entbindung häufig der Spuk direkt vorbei ist. Die Plazenta, die zu dem Bluthochdruck führt, die Entbindung. Danach besteht gar nicht unbedingt noch weiter der Bluthochdruck und entsprechend werden die Patientinnen nicht weiter angebunden. Der Gynäkologe fühlt sich nicht zuständig, der Hausarzt überweist nicht weiter. Das heißt, die Gefahr, dass die Frau dann über Jahre dann doch einen chronischen Bluthochdruck nach einer Weile entwickelt, ist auf jeden Fall gegeben. Und tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile wissen, dass die Präeklampsie ein unabhängiger Risikofaktor neben dem Bluthochdruck, die sie entwickelt, ist, dann auch Ablagerungen, also Plaques an den Herzkranzgefäßen zu entwickeln. Und entsprechend müssen wir diese Frauen frühzeitig sehen, um da auch frühzeitig dann ja therapieren zu können.
Also eigentlich ganz wichtig, schon mal überhaupt so ein Bewusstsein bei uns Frauen zu schaffen. Alles, was vielleicht während der Schwangerschaft war, ungesunden Ereignissen, eben diese Nierenbelastungen, die Präeklampsie, aber auch nur ein isolierter Schwangerschaftshochdruck, genauso aber auch eine Schwangerschaftsdiabetes, macht etwas an den Gefäßen, was wir dann später sozusagen bezahlen müssen.
Ganz genau. Also man kann das sogar in sogenannten Troponinwerten, das ist ja sonst der Schnelltest für den Herzinfarkt, gut messen, dass es während der Präeklampsie zu hohen Troponinwerten tatsächlich kommt. Also da entsteht eine akute Belastung fürs Herz, die das Herz offensichtlich nicht vergisst. Muss nicht immer relevant werden, aber sie kann tatsächlich relevant werden. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man dann ja mit einem gewissen Bewusstsein dann sich rechtzeitig anbindet und dann immer mal ein Check-up macht, ohne dass man jetzt ja übermäßig Angst kreiert. Aber wir wollen ja Prävention betreiben und dazu gehört eben auch, dass wir unsere Risikofaktoren, wie vielleicht eine positive Familienanamnese, dass man das einfach genau kennt.
Das kommt ja dann auch noch mit dazu, wenn in der Familie schon Fälle häufiger waren. Was eher schon länger bekannt ist, dass wir lange Zeit von den Östrogenen, unseren weiblichen Hormonen, profitieren. Dann in der Menopause mit dem Absinken des Östrogenspiegels auf einmal die Herzinfarktrate steigt, unsere Gefäße auch steifer werden. Ist man denn aber trotzdem auch schon so weit, dass man aus diesem Wissen konkrete therapeutische Rückschlüsse ziehen kann?
Das wäre schön. Also unsere Idee in den 2000er war, dass wir das Östrogen protektiv ist. Ist es ja auch in gewisser Weise, wenn man es endogen produziert. Anders ist es nicht zu erklären, dass wir in den jungen Jahren, also prämenopausal, eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit haben für eine KHK. Aber den Zyklus nachzuahmen, ist unglaublich komplex, ist unglaublich schwierig. Wir haben ja nicht, sag mal, 4 Wochen durchgehend hohe Östrogenspiegel. Und entsprechend sind die ganzen Versuche, das ja nachzuahmen über eine Tablette oder über eine transdermale Therapie mit einem Gel bisher, ja, ich würde nicht sagen gescheitert, aber sie haben jetzt noch nicht die Ergebnisse gebracht, die wir uns eigentlich wünschen. Wir können über Östrogen bestimmte Effekte im Tiermodell erzielen. Man kann Cholesterin tatsächlich senken, man kann Blutdruck senken mit Hormonen. Aber wir haben bisher noch keine einzige Mortalitätsreduktion gezeigt. Und das ist eigentlich das, was uns interessiert. Wir wollen Sterblichkeit beim Herzinfarkt reduzieren. Und da hat sich leider eher das Gegenteil gezeigt. Wenn wir zu hohe Östrogenwerte haben, postmenopausal, die wir durch eine Therapie dann erzeugen, dann zeigt sich auch eher eine erhöhte Herzinfarktrate. Steht zumindest die Gefahr, weil wir einfach in das Gerinnungssystem eingreifen.
Also es ist noch eine ganz fragile Situation. Man kann nicht einfach draus schließen, Östrogenspiegel sinkt, also geben wir es künstlich dazu. Man muss dann schauen, welche Östrogene verwendet man in welcher Dosis, um dann, wenn überhaupt, einen positiven Effekt zu haben, der, ja, wie Sie sagten, dann auch wirklich das Leben verlängert. Weil das ist ja immer das Ziel einer Studie. Man weiß, mit welcher Dosis man dann diesen Effekt erreicht.
Genau, also die Achillesferse ist ein bisschen, dass wir eben Blutgerinnsel erzeugen können durch Östrogen. Und entsprechend, wenn man jetzt die Pille einnimmt, ein erhöhtes Thromboserisiko hat, kann man das eben in den Herzkranzgefäßen in gewisser Weise auch entwickeln, Embolien entwickeln und ja, das ist eigentlich unsere größte Sorge, wenn wir über Östrogene beim Herzen sprechen.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Genau, also man kann sagen, es gibt viel, was man tun kann mit den Östrogenen gegen symptomatische Wechseljahresbeschwerden, aber dass man tatsächlich Östrogene, egal in welcher Form, ob als Tablette oder auch als Gel, aber nicht direkt für den Herzschutz, das so weit ist man einfach noch nicht, weil die Risiken unter Umständen auch noch ausgelotet werden müssen.
Ganz genau.
Und Östrogene sind das andere, aber man weiß ja auch, dass noch mehr Hormone mit reinspielen. Zum Beispiel auch der Schilddrüse. Ist das schon so langsam angekommen, dass man auch da gucken muss in der Herzprävention und vielleicht auch bei Frauen nochmal ein bisschen spezifischer?
Das sehen wir relativ oft, muss man sagen, dass Frauen, die eine eine Unterfunktion haben, tatsächlich dann auch ja an den Herzkranzgefäßen dann später Ablagerungen haben. Man muss natürlich sagen, dass auch eine Schilddrüsenunterfunktion einfach sehr, sehr häufig diagnostiziert wird. Entsprechend da jetzt eine direkte Kausalität herzustellen, gibt es einige Studien, ja. Aber ja, ich glaube, die Konsequenz ist letztendlich, wir müssen uns darauf konzentrieren, die Risikofaktoren, die wir modifizieren können, also zum Beispiel das hohe Cholesterin, was man häufig bei der Unterfunktion der Schilddrüse sieht, dann entsprechend auch konsequent zu therapieren. Und die Schilddrüse muss natürlich dann auch eingestellt werden über Hormone.
Und dann, ja, am Ende muss man ja eigentlich daraus den Schluss ziehen, dass Kardiologen, Endokrinologen, also die Fachleute für Hormonstörungen, die Gynäkologen noch viel enger zusammenarbeiten müssten, damit eben diese Herzrisiken bei den Frauen in den verschiedenen Lebensphasen auch besser erfasst werden und dann tatsächlich passende Schutzvorkehrungen getroffen werden.
Genau, also das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Das polyzystische Ovar gehört zum Beispiel als häufigste Hormonstörung der jungen Frau auch dazu, die eine Insulinresistenz hervorrufen. Die Präeklampsie hatten Sie schon gerade angesprochen, wo Hormone eine ganz wichtige Rolle spielen. Und alle diese Disziplinen können wir natürlich in einem Zentrum besser unter einem Dach kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das heißt, bei Ihnen arbeiten alle diese Fachrichtungen zusammen, die sonst jeder getrennt agiert.
Also wir haben auf jeden Fall kürzere Wege, das zu tun, ja.
Wenn es konkret um die Unterschiede geht, da haben Sie auch selbst eine ganz spannende Forschungsarbeit gemacht, nämlich zu den Gefäßablagerungen, also der Atherosklerose. Und da haben Sie Unterschiede in den Plaquestrukturen bei Männern und Frauen festgestellt. Und Sie sind sogar auch dafür mit dem Martina Grote Wissenschaftspreis Frauenherzen ausgezeichnet worden, den die Herzstiftung mitvergibt. Können Sie uns da kurz erklären, wie unterscheidet sich denn die Verkalkung in einer weiblichen Herzkranzarterie von der eines Mannes?
Ja, das ist ganz interessant. Also letztendlich haben wir beim Herzinfarkt verschiedene Mechanismen und die kann man mit einer bestimmten Bildgebung sehr gut darstellen. Sonst müsste man ja ein Mikroskop, sag ich mal, nehmen. Dafür müsste man die Herzkranzarterie erstmal aus dem Herzen rausnehmen. Und wir haben eben mit der modernen Medizin jetzt Möglichkeiten über so eine Art Kamera, es ist eigentlich Nahinfrarotlicht, in die Gefäße reinzuschauen und so einen Querschnitt des Gefäßes darzustellen. Das nennt sich intrakoronare Bildgebung. Und bei der intrakoronaren Bildgebung haben wir auch nochmal verschiedene Möglichkeiten. Einmal den endovaskulären Ultraschall und eben die optische Kohärenztomographie, die das Nahinfrarotlicht benutzt.
Art Supermikroskop, kann man sich
genau
vorstellen.
Letztendlich ist es ein Mikroskop auf 2 Mikrometer-Ebene, also sehr hochauflösend, wo man die Gefäßwand ganz toll darstellen kann. Und das können wir eben im Herzinfarkt auch akut tun, dass wir uns da die Plaque, die dafür verantwortlich ist, einmal ganz genau anschauen. Und das haben wir gemacht. Und tatsächlich ist das häufigste Phänomen die Plaque-Ruptur bei den Männern, also dass eine Plaque akut aufreißt. Und interessanterweise ist das bei der jungen Frau aber erstmal nicht der Fall, sondern da haben wir eine intakte Plaque, wo sich tatsächlich ein Blutgerinnsel, über das ich vorhin gesprochen habe, was mutmaßlich auch mit dem Östrogen zusammenhängenden Blutgerinnsel bildet auf einer Plaque. Und das sind eben 2 völlig unterschiedliche Mechanismen letztendlich. Das eine geht eher über die Cholesterinschiene, über vaskuläre Inflammation, Entzündung im Gefäß, was sich über Jahre bildet. Und diese Plaque-Erosion hat eben einen anderen Mechanismus auch schon im Immunsystem und vor allem über das Gerinnungssystem. Hm. Interessanterweise kommt es aber bei der Frau offensichtlich dann mit der Menopause zu einem Switch, dass wir dann auch bei der postmenopausalen Frau später häufiger die Plakruptur sehen. Das heißt, da tut sich ganz viel im Gefäßsystem, je nachdem, welches Alter sie hat. Das heißt, bei der Frau ist es immer ganz wichtig, dass wir das Alter mit berücksichtigen und einmal abfragen, wann sie tatsächlich in die Wechseljahre gekommen ist.
Hat das auch schon einen Einfluss auf die Therapie? Also muss man da anders irgendwo fokussieren, um zum Beispiel eher die Plaquestruktur zu stabilisieren? Dann kann man das so weit schon gehen? Oder wo sind da noch Forschungslücken, sagen wir mal?
Also das macht durchaus Sinn, dass man die Patienten, die eine Plaquestruktur haben, aggressiver therapiert, aggressiver mit cholesterinsenkender Therapie versorgt, antiinflammatorische Therapien, die bei uns in Deutschland noch weniger eingesetzt werden, in Amerika schon mehr verbreitet sind, aber dass man die auch konsequenter anwendet bei diesen Patienten. Auf der anderen Seite bei der Plaquerosion muss man sagen, wenn das Gefäß nicht unbedingt eine höhergradige Engstelle aufweist, kann es durchaus sein, dass man mit einer verstärkten Blutverdünnung da schon auskommt, dass man nicht unbedingt das Gefäß gleich mit einem Stent versorgen muss. Und wenn man eher dazu neigt, dass man eben diese Blutgerinnsel bildet, muss man darüber sprechen, wie lange man den Patienten diese Blutverdünnung auch tatsächlich gibt. Wir haben ja laut unseren Leitlinien bei nach Herzinfarkt immer noch die duale Plättchenhemmung für 12 Monate. Und man kann durchaus diskutieren, ob man das bei der, zum Beispiel von der Plaquerosion, ob man das länger machen muss.
Also es wäre dann bei den jüngeren Frauen.
Ganz genau. Ja, oder sogar, aber so weit sind wir noch nicht, dass man nicht nur eine Plättchenhemmung gibt, sondern so eine richtige Blutverdünnung, wie man sie zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen gibt, weil man dadurch anders in das eigentliche Gerinnungssystem eingreift, anstatt nur die Blutplättchen zu hemmen.
Und können solche, sagen wir mal, blinden Flecken in der Medizin, die noch ungeklärt sind oder wo man zu wenig drauf achtet, dann auch mit einer Ursache sein, dass eben laut Statistik Frauen mit einem Herzinfarkt, selbst wenn sie in der Klinik sind, sogar dann noch schlechtere Überlebenschancen als Männer haben?
Ja, auf jeden Fall. Also einmal, unabhängig von den Zahlen, ist der weibliche Herzinfarkt auf jeden Fall immer noch unterdiagnostiziert. Aber wir sehen halt jetzt schon an den Zahlen, die wir haben, dass Frauen schon bereits in der präklinischen Phase schlechter versorgt werden, später ein EKG geschrieben wird, später Medikamente gegeben werden und dann auch im Krankenhaus immer noch später die Diagnose gestellt wird und entsprechend dann auch eine Koronarangiografie nicht rechtzeitig durchgeführt wird. Und da sind wir eben gerade, was den Herzinfarkt angeht, sehr zeitlimitiert. Das heißt, je eher wir dran sind, desto besser ist das Outcome. Das heißt, wenn wir diese Zeiten verkürzen, wenn wir dort schneller werden in der Diagnosestellung, können wir auch das Outcome bei Frauen kurzfristig und langfristig verbessern.
Gibt es denn eine Erklärung dafür, warum man bei Frauen langsamer ist als bei Männern?
Ich glaube, es ist multifaktoriell. Wir haben einige Punkte ja vorhin angesprochen. Es fängt an mit dieser großen Änderung der Vortestwahrscheinlichkeit des Risikos. Also die junge Frau, die ein sehr geringes Risiko erstmal hat für einen Herzinfarkt und dann mit der Menopause, also wir sind da schon 10 Jahre insgesamt später dran als Männer. Das heißt, 10 Jahre von der ersten Plaque, etwa 10 Jahre braucht man überhaupt dann von der Plaque einen Herzinfarkt zu entwickeln. Das heißt, wir sprechen schon von einer Spanne von 20 Jahren Unterschied. Und dann interessanterweise nach der Menopause überholen die Frauen die Männer. Und irgendwie bleibt es in unseren Köpfen immer noch drin. Naja, es ist erstmal unwahrscheinlicher als Frau eine KHK, also oder einen Herzinfarkt zu haben als beim Mann. Das nächste ist das große Feld der Symptome, dass eben die Symptome, ich sag ungern anders sind. Ich sage mal gewaltiger, eine größere Fülle haben. Und wir sind als Ärzte einfach so geschult worden, dass wir ein Symptom haben, dass wir in eine Box packen. Und je nachdem, welches Symptom die Frau gerade als erstes schildert, landet sie dann halt in der entsprechenden Abteilung. Das kann von Schwindel bis zu Oberbauchschmerzen halt durchaus erstmal in der Neurologie der Fall sein oder dann in der Gastroenterologie, dass sie dann da gelandet ist und eigentlich ein kardiologisches Problem hat. Und wir wissen, dass wenn man einmal einen Patienten falsch eintaktet, ist es unglaublich schwer, den wieder aus dieser Schleife rauszuholen. Ja, bei Frauen spielt Angst sicherlich eine zentrale Rolle. Also Herzinfarkt, Schmerz macht Angst, macht Panik. Und das führt leider bei Frauen häufiger auch dazu, dass sie weniger ernst genommen werden in dem Moment. Und ja, diese vielen Begleitsymptome, die erschweren uns Ärzten, obwohl wir darum wissen, tatsächlich Tag für Tag immer wieder aufs Neue die Diagnose. Plus die andere Schilderung. Also auch die Kommunikation muss man mit berücksichtigen, wie man überhaupt ein Symptom schildert.
Ja, aber ganz spannend, wie fein diese Nuancen sind und worauf man immer achten muss. Und dann kommt es zu solch gravierenden Unterschieden am Ende. Ich würde das auch gerne nochmal jetzt nutzen, gravierende Unterschiede, nämlich es gibt noch ein anderes Thema, wichtiges Thema unserer Zeit. Darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, nämlich das Alleinstellungsmerkmal Ihres Zentrums ist auch die Betreuung von Transpersonen. Warum ist denn auch hier eine spezialisierte kardiologische Begleitung bedeutsam?
Also wir wissen, dass Transpersonen aktuell ein schlechteres Outcome insgesamt haben, eine erhöhte Sterblichkeit. Und wenn man sich anschaut, was da die Ursachen sind, ist insbesondere da auch wieder das Herz ganz im Fokus. Also es kommt unter den Hormoneinnahmen sowohl unter Testosteron als auch unter Östrogeneinnahme zu einer erhöhten Herzinfarktrate. Und die Ursachen dafür, die wissen wir noch nicht ganz genau. Aber Stand jetzt haben Transfrauen, also Männer, die dann eine Östrogentherapie einnehmen, eine höhere Herzinfarktrate als Transmänner.
Also das Testosteron ist nicht so schlimm wie das Östrogen, wenn man dann damit behandelt wird.
Ja, pauschal lässt sich das wahrscheinlich schwer sagen, aber so zeichnet sich's aktuell ab, ja. Beziehungsweise, oder es sind eben, ist das, was man als biologisches Geschlecht erstmal mitbringt. Ne? Da muss man natürlich sagen, dass Männer erstmal mit 10 Jahre älterem Gefäßen mit reingehen, mit starten, ne? Als wenn jetzt eine Frau Testosteron einnimmt.
Und das sind ja meistens auch recht junge Menschen, die dann anfangen zu sagen, okay, ich möchte eine Geschlechtsumwandlung haben, auch mit Hormonbehandlung. Muss man da auch dann schon früher anfangen, die kardiologisch zu überwachen, ob diese Behandlung dann auch Herzgefäßschäden verursacht hat? Gibt es da überhaupt schon Leitlinien oder machen Sie da auch noch ein bisschen Pionierarbeit?
Also wir machen sicherlich hier Pionierarbeit. Wir haben die größte Transgender-Ambulanz Deutschlands in Frankfurt und ja, wir halten es für ganz wichtig, dass die Personen sich einmal vor Hormontherapie tatsächlich bei uns vorstellen, dass wir einmal das Herz mit untersuchen. Wir bieten das zumindest an und denke, dass das eine gute Maßnahme der intensivierten Betreuung ist, dass man auf die Cholesterinwerte mitguckt, auf den Blutdruck, auf die Herzkranzgefäße. Und natürlich ist es so, dass im jüngeren Alter erstmal die Herzinfarktrate niedriger ist, die auch Wahrscheinlichkeit, Atherosklerose zu entwickeln und uns hier die Langzeitdaten noch insgesamt fehlen. Aber denke, dass wir, wenn wir die Personen intensiviert anbinden, dass wir dann dort mit am besten auch ja Frühwarnzeichen erkennen können.
Also gleich schon zu Beginn der Therapie mit Hormonen und dann ja vielleicht auch nochmal ein bisschen engmaschiger während der Therapie oder dann über das weitere Leben, dass man das einfach im Fokus hat. Vielleicht ähnlich wie eben bei speziellen Erkrankungen bei Frauen wiederum in der Schwangerschaft. Da weiß man es ja auch. Diese Erkrankung muss man oder prädestinieren eher dafür, dass was an den Herzgefäßen passiert und vielleicht dann auch bei einer Hormontherapie, bei einer Geschlechtsumwandlung.
Ganz genau. Auch wenn da natürlich die Maßnahmen, also anders als wenn ich jetzt zum Beispiel eine postmenopausale Ersatztherapie einnehme, ist die Konsequenz natürlich sehr viel schwieriger. Man kann nicht einfach den Personen sagen, das ist jetzt zu gefährlich für sie, die Hormone einzunehmen. Man muss darüber aufklären, aber sag mal, bei einer Geschlechtsidentität, die nicht dem biologischen Geschlecht entspricht, haben wir da mit unseren Endokrinologen einfach im Team eine Entscheidung zu treffen. Wir können als Kardiologen nur entsprechend uns das anschauen, mit aufklären, aber die Entscheidung trifft letztendlich dann der Patient, die es weitergeht.
Natürlich, aber wenn er das weiß, weiß er, worauf er auch dann grundsätzlich achten muss.
Genau.
Das ist ja auch schon sehr wichtig. Wenn Sie so 3 Dinge in den nächsten 5 Jahren gerne in der Gendermedizin ändern würden, welche 3 Dinge wären das oder welche sollten auch noch stärker erforscht werden?
Ich denke, dass wir von einem gezielteren Check-up profitieren würden. Also aktuell haben wir ja den Check-up 35 und ich glaube, dass die Frauen von dem Check-up 35 ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viel haben und dass wir ein Check-up Menopause ruhig von den Krankenkassen einführen sollten, dass man dann einmal gezielt schaut, wie sind denn jetzt die Cholesterinwerte, wie sind die Blutdruckwerte, dass wir da den Frauen direkt das mit an die Hand geben, dass sie dann besonders auf ihre Gesundheit achten. Ich halte die Etablierung für ein Frauenherzzentren für eine sehr geeignete Maßnahme. Das haben die Amerikaner vorgemacht, dass sie Mortalität dadurch gut reduzieren konnten und denke, dass das eine gute Anlaufstelle ist für eben Patientinnen mit geschlechtsspezifischen Risikofaktoren wie eine frühe Menopause vor 40 oder eben Schwangerschaftskomplikationen, wo wir diese Risikofaktoren besser einfach mit einordnen können, wo die Frauen eine Möglichkeit haben, sich gut anbinden zu können. Und als drittes, ja, auch unter dem Dach des Frauenherzzentrums betrifft es die schwangeren Patienten mit Herzerkrankungen. Also wir wissen, dass die Zahl von Schwangeren, die sowieso ja älter mittlerweile werden, also jenseits der 40 schwanger werden, dass da die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunehmen. Das heißt, es wird ein immer wichtigeres Thema, diese Patientinnen auch gut zu betreuen. Und da sehen wir leider, dass das im Moment uns noch nicht so richtig gelingt. Und es gäbe sehr viele Todesfälle, die man vermeiden könnte, wenn man den Kardiologen rechtzeitig mit ins Boot holt. Und auch da brauchen wir eine engere Zusammenarbeit zwischen Gynäkologen und dann eben den Kardiologen.
Auch ein ganz spannendes Thema, dass man tatsächlich herzkrank ist und dann schwanger wird und es vielleicht gar nicht so weiß, dass man...
Genau, das ist das eine, dass man es entweder noch gar nicht weiß oder man weiß es und man hat vielleicht mal so, ja, salopp gesagt, das Verbot bekommen, schwanger zu werden. Das war früher gang und gäbe, dass man gesagt hat, sie dürfen nicht schwanger werden. Ist dann trotzdem passiert und dann, ja, bindet man sich eben nicht mehr richtig an, weil man denkt, der Arzt hat es verboten. Und da sind wir mittlerweile ein bisschen weiter, dass wir eben die Frauen gut betreuen und dass wir sie vernünftig mit versorgen.
Ganz spannendes eigenes Feld. Im Grunde genommen schon die EMA, also die Erwachsenen mit einem vielleicht angeborenen Herzfehler, der irgendwann auch korrigiert worden ist. Und man denkt, ja, entweder man ignoriert ein Verbot oder man denkt, es geht, aber eine Schwangerschaft genau. Ist vielleicht doch nochmal eine andere Situation. Und wer... haben ja Gott sei Dank aufgrund der guten Medizin immer mehr Menschen, die dann erwachsen werden, trotz ihres angeborenen Herzfehlers.
Genau, also nicht nur der angeborene Herzfehler, auch Patientinnen, die zum Beispiel eine KHK hatten, Patienten mit einem hypotrophen Kardiomyopathie. Also es betrifft nicht nur die reinen Klappenfehler, es ist die ganze Bandbreite von Herzerkrankungen, wo Frauen halt eben dann ja schwanger werden und wir dann eine Herausforderung zusätzlich haben, die zu therapieren.
Da haben Sie umfassend viel zu tun im Frauenherzzentrum. Aber vielleicht auch nochmal abschließend, kurz und knapp, was kann denn so ein spezialisiertes Frauenherzzentrum nicht leisten, aber was könnte dafür jede Frau selbst tun oder sollte jede Frau selbst tun, um ihr Herz langfristig zu schützen?
Also Frauen müssen auf jeden Fall besser darin werden, Prävention zu betreiben. Und zwar betrifft das weniger die Primärprävention, da sind sie eigentlich ganz gut. Die meisten Frauen oder viele ernähren sich recht gesund. Bewegung ist bei ihnen häufig auch seltener Thema als bei Männern. Aber tatsächlich die Medikamenteneinnahme, wenn es um die Sekundärprophylaxe geht, da hinken wir deutlich hinterher. Der Blutdruck sollte konsequent eingestellt werden. Es ist nicht das Ende der Welt, eine Tablette einzunehmen, wenn man dann tatsächlich Bluthochdruck hat. Das sollte man sich nicht schönreden. Und die Cholesterinwerte auch da, wenn die zu hoch sind, wenn man es über die Ernährung nicht schafft, in vielen Fällen ist es ja auch einfach eine Leberfunktionsstörung, dann sollte man das auch konsequent therapieren. Und da handelt es sich nun um eine lebenslange Therapie. Und dafür sehen wir die Frauen zu selten. Also wir sehen häufig, dass Medikamente eben über ein paar Jahre mal eingenommen werden und dann abrupt wieder beendet werden. Und dann haben wir eben nicht die Effekte, die wir eigentlich auf das Herz und besonders auf die Herzkranzgefäße haben wollen. Nicht rauchen ist sehr wichtig. Leider ist Rauchen schädlicher für Frauen als für Männer. Das ist ungerecht, aber das ist so. Und natürlich Bewegung spielt weiterhin eine wichtige Rolle, gerade nach der Menopause sehr wichtig.
Angeblich profitieren wir sogar noch ein bisschen mehr davon, wenn wir uns genug bewegen. Das ist dann wenigstens schon mal schön. Das Rauchen mehr schadet, aber dafür die Bewegung mehr Gutes tut. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Segers, für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeiten. Und dabei zeigt sich bei diesem Gespräch auch immer wieder, in der Medizin, da gibt es kein Einheitsmaß und es kommt auf das genaue Hinsehen an. Und das kann dann Leben retten von Frauen, aber natürlich auch von Männern. Wenn Sie, liebe ZuschauerInnen, nun gerne mehr auch über geschlechtsspezifische Herzsymptome wissen möchten oder die Arbeit der Deutschen Herzstiftung unterstützen wollen, dann schauen Sie doch gerne auch einmal auf unserer Website vorbei unter herzstiftung.de. Und dort finden Sie dann viele weiterführende Informationen und Broschüren. Ich sage damit Tschüss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Passen Sie gut auf Ihr Herz auf, teilen Sie gern diese Folge und vor allem bleiben Sie gesund. Und dann bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Herzgesundheit.